Wollen auch Sie entspannen? Wollen auch Sie Ihren Alltag hinter Ihnen lassen? Dann kommen Sie jetzt in den Club Las Piranhas.
Coopers Café.
Excuse me.
Uschi, komm wacker nach Oma. Lecker, lecker. Moment. Hildegard, ich hab gar kein Taxigeld.
Coopers Café.
Ja, wie sagt man, Bonvenudos heißt willkommen, oder Julian?
Ja.
Bienvenidos.
Aber sagen Sie nicht mal Bonvenidos oder so?
Ich weiß es gar nicht, ob sie es falsch sagen. Ja, ich glaube, es war sogar richtig. Bienvenidos heißt willkommen.
Ja, aber ansonsten wird ja gerne eine Fantasiesprache gesprochen oder Ahucha, Ahucha und so weiter.
Ich glaube, Harpe, der irgendwie 6- oder 7-sprachig ist, lässt das nicht durchgehen.
Naja, ich glaube, in der Originalserie ging das noch fit. Da haben sie das noch gemacht. Aber in der aktuellen Serie, im Originalfilm haben sie es gemacht. Aber in der Serie jetzt, glaube ich, haben sie das versucht eher so zu umgehen, weil es doch vielleicht ein bisschen zu, weiß ich nicht, schwierig ist. Nicht woke genug.
Zu
so.
White people ja, on richtig. Vacation in foreign lands.
Richtig. Ja. Naja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coopers Café. Mit mir, Basti, der sich immer zuerst nennt, und jetzt natürlich aber hat einen Grund, weil jetzt stellt auch ihr euch einmal vor, und wer bist du?
Ich bin der Jan.
Singen. Wer bist du?
Ich bin der Julian. Und wer bist du? Es ist, der IQ fällt irgendwie um 50 Punkte dadurch.
Ich mag Kinder.
Und das ist auch so gewollt, weil das braucht man für Partyurlaub.
Dass wir beide werden uns verstehen.
Das ist wirklich so cringe. Es ist so absolut cringe.
Ich
es ist Wahnsinn.
Liebe Club Las Piranhas. Den Film. Wir haben ihn ja auch mal im Podcast zusammen geschaut. Da war Freddy noch mit dabei.
Stimmt.
An der Stelle Gruß.
Ich dafür nicht. Mhm. Ja, ich habe
das waren noch Zeiten. Meine Güte, ging da der Podcast leicht von der Hand.
Okay, bye.
Gibt's ansonsten noch kurze Fragen zu der Moderation? Ging bisher, oder?
Ach, so okay. Deine Verhältnisse.
Ja. Also, in Frasier war der Einstieg schon etwas lockerer, aber... Mal gucken, wo du uns jetzt hinführst.
Ich habe gesungen. Wie locker soll es denn bitte noch werden?
Also eben, genau.
Ja, du hast gesungen. Das war
eine wunderbare Assoziation. Ja.
So, dankeschön. Also, wir sind hier, um über die neue Serie von RTL Plus zu reden, Club Las Piranhas. Das Ganze mit Harpe Kerkeling basiert natürlich auf dem 1995er Film Club Las Piranhas. Damals noch ein ARD-Fernsehfilm. Habe ich heute noch einem Freund erzählt. War nie ein Kinofilm. Es hat ein absolutes Cult-Following. Leute zitieren das. Und es wird so auf eine Stufe gestellt, so mit Loriot-Filmen. Und natürlich auch kein Pardon, den anderen Harpe Kerkeling-Film. Aber es war halt einfach ein fucking Fernsehfilm, der seine Weltpremiere in der ARD irgendwann mal im Sommer 1995 hatte. Und trotzdem...
War das Kein Pardon nicht auch?
Das war ein Kinofilm, ja.
Kein Pardon
war ein Kinofilm, okay. Ja.
Und trotzdem erinnern wir uns zumindest sehr, also ich weiß, dass Jan und ich doch sehr, sehr häufig Zitate aus sowohl Kein Pardon als auch Club Las Piranhas immer mal wieder einstreuen in unserer Konversation. Ich gehe einen Schritt weiter. Ich glaube, wir könnten einen ganzen Podcast machen, Jan, und uns komplett nur in
aus Zitaten.
Zitaten und Sätzen aus diesen beiden Filmen durchmogeln, ja.
Das ist unser Urlaub, Schatz, genießet.
Der Kleine kotzt.
Ja.
Und man hat
aber Julian, du bist auch Fan, ne? Um das zu vervollständigen.
Ja, es hat mich, glaube ich, ein bisschen später erreicht. Ich war sehr stark zuerst mit Kein Pardon sozialisiert und erst viele Jahre später habe ich dann Club Las Piranhas mal gesehen. Ja, aber ich glaube, ich kenne den Film nicht so intensiv wie ihr beide, aber ich habe ihn auch öfter mal gesehen. Tatsächlich, obwohl es ja sehr sommerlich ist, für mich ein Winterfilm.
Ja, ich weiß auch nicht, warum, kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil man zu Weihnachten und an den Feiertagen immer so mit Familie zusammenkommt und dann irgendwie so gemeinsam diesen Film gut gucken kann, finde ich.
Ja, und da auch diese alten Traumata so ein bisschen wieder durchlebt und vielleicht auch verarbeitet.
Sehe ich auch.
Ja.
Ja, und irgendwie geht es ja nicht nur uns so. Also ich glaube, man wird so in Familien ja auch hineingeboren und so wie eben andere sowas wie Familie Heinz Becker oder eben Loriot haben, was mir komplett abhanden gekommen ist. Es ist aber tatsächlich sehr stark bei mir kein Pardon. Also und Club Las Piranhas, beides. Ja, das ist halt einfach so Familiengut bei uns. Und ich finde das auch ganz toll, dass wir das irgendwie teilen können. Und ich finde auch immer, wenn man so auf Partys ist oder irgendwo und mal so nebenbei nur so einen Spruch bringt, sowas wie lecker, lecker, und jemand weiß sofort, was damit zu assoziieren, dann irgendwie ist das gleich so eine Verbundenheit da. Da hat man irgendwie,
Ja,
finde ich,
voll.
so eine Brüder- oder Schwesterlichkeit, die ich irgendwie sehr heimelig finde. Und das, obwohl es ja, sage ich mal, eine deutsche Komödie ist, weil wann würden wir jemals deutsche Komödien abkulten,
Ja.
ne?
Und
Da,
ich,
darf ich
also,
mal
ja.
meine Frage ein bisschen an Basti, weil an dich als Berliner, weil für mich als Bayer ist das nicht nur eine sehr deutsche Komödie, für mich ist dieser Film und auch die Serie, kommen wir gleich noch zu, wirklich fleischgewordenes NRW.
Ja, NRW
Also
ist
für
es,
mich
ne?
ist das ja,
Ja, klar.
absolut richtig
Ja.
hart westdeutsch,
Ja.
also richtig hart nordrhein-westfälisch, also enormer
Voll.
Lokalkolorit, ja.
Das ist ja so, das ist ja Schadlecki und auch mit Oma, komm mal hier, Uschi, komm bei der Oma und so, dieser ganze Sprech, der geht komplett ja in diese NRW-Richtung. Aber ich sag mal, juckt mich jetzt nicht so, weil ich weiß, es gab noch einen anderen deutschen Film, den ich viel, viel, viel weniger geschaut habe und der trotzdem bei uns auch funktioniert hat und ich habe ihn seit bestimmt 20, 25 Jahre nicht mehr gesehen, der Superstau. Und der ist ja mit Otti Fischer. Und das ist ja so ein bayerisches Ding und so. Und das hat ja auch funktioniert. Oder Otto, das ist der ist aus Ostfriesland. Und so, also ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Riesenrolle spielt, aber ich bin komplett bei dir, dass ich das auch extrem mit NRW und diesem ganzen Recklinghausen-Ding oder so verbinde.
Genau, das ist halt Ruhrpott eigentlich. Das merkt man in der neuen Serie auch ein bisschen mit Enne.
Ja.
Dieser Dialog, da kommen wir ja gleich noch drauf. Aber ich wollte auch noch sagen, was ich ja spannend finde im Kerkeling-Kosmos, kein Pardon. War halt ein Kinofilm Anfang der 90er, dann gab es halt so einen Karrierebruch von Hape Kerkeling und dann hatte er mehrere Fernsehfilme gemacht für die ARD. Und da gab es ja nicht nur Club Las Piranhas, sondern auch Die Oma ist tot und Willy und die Windsors. Und die beiden Filme, so gefühlt, ich meine, ich bin kein Fan dieser Filme, vielleicht habe ich deswegen auch eine selektive Wahrnehmung, aber die sind halt nicht zum großen Kult geworden. Das ist halt nur Club Las Piranhas geworden. Und ich glaube, der Film ist damals halt auch nicht der direkte Hit gewesen oder irgendwie abgekultet worden direkt, sondern es hat sich erst langsam über die Jahre erst aufgebaut.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja.
Also, Willy und die Windsors habe ich, glaube ich, nie gesehen. Und die Oma ist tot, habe ich gesehen. Und mir ist nur ein Witz in Erinnerung geblieben, den ich ziemlich grandios finde. Den finde ich fast sogar, ja, also fast ein bisschen verschwendet für diesen Fernsehfilm. Das ist dieser Witz, wo Hape Kerkeling von der Rathaustreppe runterläuft und am Ende der Treppe unten sitzt halt ein Punk. Irgendwie so. Und der Punk spricht Hape so an und fragt so: Entschuldigung, hast du mal eine Mark? Und Hape Kerkeling klopft zu so seine Taschen ab und sagt so: Oh, sorry, habe ich nicht. Und der Punk so: Ja, dann geh arbeiten! Sehr lustig, der
Ja, nicht
Witz.
schlecht.
Ja.
Ja, das ist gut. Ja.
Gut, aber nee, jetzt reden wir mal über Club Las Piranhas, denn wie lange ist es her? 28 Jahre und wir haben jetzt also eine vierteilige Miniserie bei RTL Plus im Streaming. Und wir bekommen sozusagen die Geschichte von Edwin. Aus dem Originalfilm gespielt von H.P. Kerkeling, wie es quasi ihm aktuell geht, jetzt eigentlich, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn man so will, und wie er quasi zurückkommt in einen Club Las Piranhas. Vorsicht, es ist ein neuer Club, es ist nicht der alte, wo wir, glaube ich, gar nicht wissen, wo der genau lokal ansässig war, irgendwo in Nordafrika vermutlich, und jetzt sind wir in Mauritius. Und dort wird Edwin sozusagen ankommen und ja, einerseits auf seinen Sohn Björn treffen und eben in eine neue, ja, Clublandschaft, und er spürt und und riecht wieder so diesen Animateursgeist, ja, also er atmet diese Luft, meine ich, und ne, irgendwie kitzelt das in ihm, denn er ist schon lange kein Animateur mehr, sondern erfolgloser, ja, was ist das, Schlagershow-Produzent, der mit dem alten Bus umhertingelt und kein Geld mehr hat, er ist finanziell komplett am Ende, der Bus ist komplett ausrangiert eigentlich, bekommt schon längst keinen TÜV mehr und die Karriere läuft auch gar nicht mehr. Der steht so ein bisschen vorm Ruin und bekommt jetzt quasi eine neue Chance, indem er Möglichkeit bekommt, diesen neuen Club Las Piranhas auf Mauritius zu erben. Denn er bekommt Post von seiner alten Chefin und auch ehemaligen Geliebten, Dr. Renate Wenger, gespielt von Judy Winter, die im Sterben liegt und ihm sagt, wenn du die Hochzeit, die bevorstehende, von unserem Sohn Björn verhinderst, dann bekommst du die Hälfte des Club Las Piranhas. Ja, und das ist sozusagen die Einstiegsprämisse. Irgendwann steigt Edwin aus dem Flieger, ist in Mauritius, lernt neue Touristinnen und Touristen kennen, neue Animateure, findet sich in diesem neuen Club zurecht und stolpert in neue Abenteuer. Und ich kann sagen, ich habe eine Folge davon gesehen und ich glaube, anderthalb ist das Maximum, was wir insgesamt erreicht haben, Stand jetzt. Und unsere geliebte Biggie, wie hieß sie weiter nochmal? Biggie Oxford. Unsere geliebte Biggie Oxford, macht sie dann hier im Bus, wird ihr irgendwann auch noch auftauchen, neben Dr. Renate Wenger. Und somit sozusagen kommen ein paar alte Gesichter des Ursprungsfilms auch nochmal vor. Und über die Folgen werden wir leider jetzt noch.
Genau, die Schadleckis werden nochmal auftauchen, ne?
Ist das so?
Oder? Ist das so? Ah, bin ich gerade nicht sicher.
Also, ich weiß von den Schadleckis noch nichts.
Okay, ja. Ja, vielleicht habe ich da Blödsinn auch erzählt.
Und ansonsten, Tana Shantara hat die Oma gespielt mit der Uschi.
Ja, die ist ja tot.
Die ist tot, Hildegard Krekel ist tot und wie hieß sie nochmal?
Dorothea Walder?
Ja, wie hieß denn nochmal ihre Rolle?
Hertha.
Hertha,
ich bin die Hertha.
Richtig.
Ja.
Leider auch schon
auch tot.
Ja.
Ja.
Nun gut.
Na gut, da bleibt ja nicht mehr viel, ne?
Da bleibt leider nicht mehr so viel übrig. Ja, der Club hat uns einen. Und ist nicht auch einer mal in Kenia?
In Kenia, meine ich, wäre einer mal. Nee, genau.
Das sind doch Leute verschwunden.
Sind, ja. Ach Quatsch, nee. Hör auf, Biggie. Ja.
Ich habe damit nichts. Ich war noch nie in Kenia. Okay.
Ja, und jetzt holt ihn die Vergangenheit eigentlich ja ein, ne?
Eigentlich schon. Mhm. So, eine schöne Urlaubssatire im Original 1995, eine Satire auf den Gute-Laune-Tourismus und sozusagen totalitäre Bespaßung, so würde ich es mal nennen. Mhm. Wie funktioniert das heute? Ist das ähnlich? Und hat es euch überhaupt auch nur ansatzweise gut unterhalten? Frage ich jetzt auch mal Jan direkt.
Ja, also ich fand den Anfang noch recht nett, den du da auch gerade geschildert hattest, wo quasi so ein bisschen so eine Satire gemacht wird auf so einen abgehalfterten Schlagerproduzenten, der da durch die Dörfer tingelt und versucht, die letzten Euros noch von irgendwelchen Rentnern zu bekommen. Das fand ich tatsächlich noch ganz gut gelöst, weil das so ein bisschen den Geist, zumindest allgemein diesen satirischen Geist damals von Club Las Piranhas aufgefangen hat und dann ja auch, ja, steht halt Edwin vor dem Nichts. Eigentlich will er ja so, sagen wir mal, seinem Leben ein Ende setzen und so durch quasi einen Zufall kommt er dann an dieses ja unmoralische Angebot von Dr. Renate Wenger, die ihm halt anbietet, dass er den halben Club Las Piranhas übernehmen kann, wenn er eben verhindert, dass ihr Sohn oder ihr deren gemeinsamer Sohn ja nicht heiratet, weil sie halt was gegen diese Frau hat, die ihr Sohn jetzt heiraten will. Und das ist so der Aufhänger dieser Story. Das heißt, Edwin reist dann nach Mauritius zum Club Las Piranhas, der dann dort mittlerweile verortet ist. Ein ganz moderner Luxusclub, würde ich jetzt schon sagen auch, und versucht dann so intrigant quasi ein Keil zwischen diese beiden Leute zu spinnen, zu treiben, also zwischen seinen Sohn und seine bald Frau, und versucht halt diese Heirat zu verhindern. Und ja, ich habe mich sehr schwer getan, muss ich sagen, mit dieser Story, weil das im Prinzip überhaupt nicht mehr den Geist trifft, den Club Las Piranhas damals ausgemacht hat. Das war eine Satire eigentlich auf diesen Pauschalurlaub. Und das finde ich da eigentlich kaum noch wieder. Edwin so als Undercover-Intrigant, das passt nicht so richtig, finde ich, zu der Figur, die wir damals hatten. Also Edwin hatte schon zwar immer was Hinterhältiges und Schelmisches, aber ich fand die Charakterzüge der Originalfigur haben die da irgendwie gar nicht getroffen, außer halt am Anfang in dieser Schlagergeschichte. Und ja, es hat seine Momente, finde ich. Zum Beispiel mit dieser Anne, das ist eine Frau, die da halt Urlaub macht. Und also Edwin gibt sich ja auch als Cluburlauber aus, sozusagen. Das hat so seine Momente hin und wieder, aber es hat mich nicht wirklich bekommen. Es stimmt einfach, es stimmt, es hat diesen Geist nicht, finde ich. Es fängt diese Atmosphäre nicht ein, was eventuell auch schon an dem Setting liegt in Mauritius, was halt so genau das Gegenteil ist von dem abgehalfterten Pauschal-Club-Urlaub-Setting, was wir damals hatten in Club Las Piranhas.
Julian, wie denkst du darüber? Hat es dich irgendwie abgeholt?
Der Originalfilm war ja zum einen eine Urlaubssatire und hat zum anderen wirklich ganz feingliedrig auch soziale Milieus auseinandergenommen und hat wirklich auch einen sehr wachen Blick geworfen, so auf Deutsche im Urlaub und wie sie sich daneben benehmen, wie Gruppendynamiken entstehen, ja, und wie eben, wie du es gesagt hast, glaube ich, diese totalitäre Bespaßung dann ein bisschen aussieht. Davon ist in der Serie nichts mehr übrig. Das ist eine Klamotte. Es ist eine ganz ausgeleierte, uninteressante, unspektakuläre, kunstlose Klamotte geworden. Man sieht so ein paar Ansätze, an denen man erkennen kann, da wäre eigentlich noch ein bisschen mehr, wie bei dem alten Club Las Piranhas, aber das verpufft alles und ist nur platt. Ja, man sieht das zum Beispiel an Ende. Ja,
Das
gespielt von Cordula Stratmann,
nicht
auch da kann man
komisch.
schon eigentlich viel mehr draus machen. Ja, nicht komisch, nur platt, dann ist es verpufft. Ja, schon mit Cordula Stratmann kann man viel mehr machen. Mit dieser Figur kann man viel mehr machen, ja, mit Anne, die in Datteln seit 20 Jahren hinter der Theke ihrer Trinkhalle steht, ja, also da ist eigentlich Musik drin in der Figur, aber da passiert halt nichts, sondern die ist halt da und der Witz ist dann irgendwie, dass sie im Hotelzimmer freiwillig durchputzt und das ist dann,
Oh
also
mein
damit
Gott.
bleibt es dann auch.
Ja.
Ganz schrecklich. Tatsächlich die besten Szenen, lustigerweise, sind die, die nicht im Club Las Piranhas spielen, sondern die, in der Edwin ganz am Anfang in seiner Butze da haust. Also es ist so jemand aus Süddeutschland wie ich. Also so stellen wir uns halt irgendwie ein abgehalftertes Viertel in Dortmund oder Bochum halt vor. Du bist dann halt irgendwie im 11. Stock deiner 1,5 Zimmerwohnung und fristest da dein Dasein, nachdem du eigentlich jahrelang oder jahrzehntelang Sommersonne den ganzen Tag hattest und jetzt bist du hier im nasskalten Deutschland im 11. Stock deiner Sozialwohnung in Bochum irgendwo. Und wo wir dann in diesem Kontrast eben sind, der eigentlich schon ganz clever ist und ganz interessant ist, aber es geht ja darum, ihn da wieder rauszuholen. Judy Winter war ein Fest im ersten Film. Hier sehen wir sie auf dem Sterbebett und später dann als Geist. Dieses Potenzial dieser Schauspielerin und dieser Figur wird auch 0,0 ausgenutzt, ja. Und stattdessen haben wir dann irgendwelche Urlaubsklamotten, von irgendwelchen Familienvätern, die Beschwerdebriefe ausfüllen wollen und denen jede Kleinigkeit auf den Geist geht. Und das wissen wir alles schon, das kennen wir alles schon. Und ansonsten haben wir irgendwelche Verwechslungsklamotten und den intriganten Edwin da, der jetzt mit irgendwie seinem adipösen Bauchumfang in seinen Sandalen da durch Mauritius streift und eigentlich gerne wieder der schmierige, kitschige, Punchable-Face-Reiseleiter wäre. Und es ist einfach so dröge und witzlos und unspannend und eine richtige Enttäuschung für jemand, der den Film aus den 90ern gut kannte und mochte wegen seiner feingeistigen Beobachtung.
Also feingeistig, Kunst, Club Las Piranhas ist ein super guter Fernsehfilm, der halt sich in unser Gedächtnis irgendwie gebrannt hat und durch so ein gewisses Club- und Verklickungsgefühl extrem gut halt funktioniert. Man zitiert es.
Was? Verklickungsgefühl?
Und, ja, ne Clique.
Ach so, ja, okay.
Und wenn man sich verklickt, sozusagen.
Okay. Ja.
Ah, okay. Ja. Ich dachte gerade verklicken. Du bist auf der Maus ausgerutscht.
Audacity.
Ja. Ausgerutscht. Ja.
Okay.
Ja, okay.
Ich gebe
Verklickungsgefühl
zu,
ist dann.
Gut. Ja. Ich gebe zu, ich schreibe ja nicht nur für die Augsburger Allgemeine, sondern nebenbei habe ich auch früher für die Specks geschrieben. Und da war das Wort Verklickung immer ein Eyecatcher, wenn man das benutzt
hat. Verstehe. Ja, gut.
Ja. Das ist natürlich geschrieben funktioniert der Witz besser, gebe ich zu. Okay.
Ja.
Ist natürlich super, wenn man einen Podcast
oder okay, wird, daran muss ich noch manchmal denken. Ich bin in diesem neuen Medium noch nicht so drin nach 14
Jahren. Nee, ist richtig. Ja.
Okay, machen wir es kurz. Ich fand das ich bin total begeistert. Ich fand das eine super gute Serie so far. Also eine Folge, 45, 47 Minuten, wie das ging. Mich hat es umgehauen. Ich fand es richtig toll. Und ich mochte den Anfang und ich fand auch den Teil, den ihr kritisiert, dann später mit den Urlaubern, super gut. Und ich finde, dass Edwin eine total logisch konsequent gedachte Figur ist, wo er ist mit der Schlagersängerin und die CDs dann da hochhält und dieses armselige Leben, was er da irgendwie führt, das finde ich total nachvollziehbar. Ich fand es wirklich leider super lustig, wie er mit seinem Wagen, mit diesem alten Bus losfährt, sich entschließt, sich das Leben zu nehmen und auf den letzten Metern einfach dieses Ding platt geht und er sich denkt, okay, nicht mal das schaffe ich. Das fand ich eine richtig lustige Idee. Weil
aber das ist doch nicht lustig. Das ist doch,
doch
ist das nur platt. Da kann man ja wirklich, kann man wirklich sagen, oder?
Es ist so lustig, weil ich wirklich dachte, also er hat es gesagt, was ich vorher gesagt habe, Gott, nicht mal das schafft er. Und wie kann man denn besser ein Versagen und irgendwie so das darstellen als so? Ich fand das richtig cool. Und dann sind wir bei Dr. Renate Wenger am Sterbebett und natürlich ist es immer toll, Judy Winter zu sehen. Ich stimme zu, ich finde auch schade, dass man diesen starke Figur, die ja auch mal irgendwie nochmal eigentlich auf Biggie treffen sollte, dann leider in der ersten Folge schon verstirbt. Wie gesagt, wir werden sie später schon nochmal sehen, aber trotzdem das Potenzial hinter dem Zwischenmenschlichen und wie auch immer, ist natürlich da jetzt ein bisschen vertan. Jedenfalls kommt dann Edwin an, ich liebe Enne, ich finde, das ist so ein Original. Mein Gefühl ist, Cordula Strahlmann hat diese Figur selber erfunden. Es passt dann einfach so in dieses Annemie-Hülschrat-Ding. Es geht genau in diesem Impro-Kosmos, den ich ja auch so an Anke Engelke und Olli Dittrich liebe. Das ist wirklich so ein Original-Character. Also die es halt einfach sagt, die klopft dann bei Edwin an die Tür und sagt, nee, das wirst du jetzt nicht glauben, ist so lustig, ich wohne direkt gegenüber. Und Edwin sagt nur, ja, ist super lustig. So dieses, ich finde das, wir kennen alle so eine Enne. Und wie einem die hart auf den Geist gehen kann irgendwann. Ich finde die so gut gezeichnet und mag Cordula in dieser Rolle extrem gerne. Und ansonsten, klar, gibt's auch so ein paar handwerkliche Sachen, die ich durchaus bemängeln würde. Aber ich finde, dass diese Serie sehr gut funktioniert. Ich finde, dass die alle auch sehr abgefuckt sind. Also auch Edwin, ganz doll. Ihr habt gesagt, er war schon damals so schleimig. Überlegt euch das mal. Er hat jetzt mit seinem Aussehen ollen Bart so ein bisschen, dieses Hemd, den Bauchumfang. Und er denkt ja trotzdem, er schafft es ja noch, irgendwie jetzt hier die Mädchen zu bezirzen und die jungen Frauen. Diese komplette Selbstüberschätzung von Männern und von Mannsein und Männlichkeit, finde ich, trifft er so geil. Und fand ich echt absolut hilarious. Und deswegen bin ich wirklich Fan von, und ehrlich gesagt sogar gehe ich noch ein Stück weiter. Ich hatte es schon, das ist ein bisschen ketzerisch, ich habe das schon damals gesagt, als wir über The White Lotus gesprochen haben, dass es so ein bisschen die HBO-Variante von Club Las Piranhas ist. Und demnach ist es ja nur folgerichtig, mehr oder weniger, dass ich auch jetzt bei Club Las Piranhas durchaus an The White Lotus denken musste. Nämlich, wie abgefuckt es ist, dass er halt einfach die Verlobte von seinem Sohn irgendwie rumkriegen will oder zumindest so weit kriegen möchte, dass Fotos entstehen, die so aussehen, als würde was zwischen denen laufen. Und er macht sie betrunken und nähert sich ihr so an und macht Fotos dabei. Und das ist natürlich oberflächlich, könnte man sagen, so, das ist ein geschmackloser Witz oder das ist ein doofer RTL-Comedy-Moment. Aber eigentlich zeigt es halt einfach nur, wie absolut gewissenlos diese Figur ist. Und nichts anderes war Biggie Oxford damals auch. Das sind alles sehr, sehr abgefuckte Menschen. Und in diesem puren Spaß-Erlebnis, diese Abgefucktheit, die da aufeinander trifft, mit diesem Gegensatz zu diesem so alle Sorgen, alle Nöte abgeben. Aber in Wirklichkeit trägt jeder sowas richtig Gemeines erstmal in sich. Oder zumindest auf jeden Fall Edwin und wahrscheinlich auch noch andere Leute. Das finde ich tatsächlich für RTL-Verhältnisse ziemlich vielschichtig. Und deswegen bin ich richtig angetan und begeistert von dieser Serie.
Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass die Meinungen da so und so extrem unterschiedlich sind. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Für mich geht halt eigentlich auch schon dieser Humor nicht auf, weil er komplett in den 90er Jahren festgesteckt ist. Ja, also es ist für mich wie so ein Low-Budget-Cosplay davon, ohne dass man den Originalfilm wirklich verstanden hat. Ja, weil der Originalfilm hat ja schon ein bisschen sehr davon gelebt, wir halten schon ein wenig den Spiegel vor, ja. Und das machen wir natürlich alles satirisch und alles so ein bisschen in good jest, aber es ist schon eine Auseinandersetzung damit, wie diese totalitäre Bespaßung so funktioniert und wie eben die Abgründe hinter den Kulissen da sind. Jetzt sind wir heute vielleicht nicht mehr so naiv wie in den 90er Jahren, wir wissen das ja alles, wahrscheinlich wussten wir es damals ja auch schon. Und es wird jetzt hier nicht mehr so der Vorhang weggezogen. Es wird jetzt hier uns nicht mehr so ein Spiegel vorgehalten. Und wenn wir deutsche Urlauber sehen, dann sehen wir die nur so ganz überkandidelt oder ganz überzeichnet, mit Ausnahme von Enne. Und Enne sehen wir nicht sonderlich viel in den ersten zwei oder anderthalb Folgen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass die Figur viel größer wird, auch wenn sie ja das Potenzial dazu hätte. Und das ist so ein bisschen mein Problem. Wir sind viel zu sehr auch mit diesen Nebenbaustellen beschäftigt, ja, wie Edwin jetzt die Ehe von seinem Sohn da verhindern will, um sich die Hälfte von diesem Club da unter den Nagel zu reißen. Das braucht es gar nicht.
Na, das ist so, ja noch nicht Film, mal die Nebenbaustelle, sondern das ist ja eigentlich die Haupt.
Das ist so ein bisschen mein Problem damit. Das braucht es eigentlich gar nicht so, weil dieses Format lebt davon, Deutsche an exotische Orte zu bringen, sie dort völlig verwerfliche Dinge tun zu lassen, wo Gruppendynamiken entstehen und das gleichzeitig in dieser totalitären Bespaßung. Ich glaube jetzt richtig knallhart diesen Neologismus von Basti, weil der ist wirklich verdammt gut, um die zu hinterfragen, ja, indem uns das wirklich hier in dieser satirischen Überspitzung vorgetragen wird. So hat dieser Film funktioniert und so hätte dann auch diese Serie funktionieren sollen. Das tut sie aber nicht, sondern sie macht ein ganz anderes Fass auf, was mich nicht interessiert.
Aber findest du nicht, also ich habe bei Enne, ich will bei ihr ein bisschen hängen bleiben, ehrlich gesagt, weil sich natürlich sehr viel Komik irgendwie um sie, ich finde ehrlich gesagt, sie ist relativ präsent. Die Komik dreht sich um ihren Charakter. Und ich finde, das ist schon eine Art von Meta-Humor. Ich will es nicht überinterpretieren, um Gottes Willen, aber Edwin und alle drumherum reagieren ja auch gar nicht so auf ihre Sprüche. Also es ist ja jetzt nicht so, also wie gesagt, sie reißt ja diesen Witz und sagt ja sogar, nee, soll ich dir mal was Witziges sagen? Und er sagt, das ist ja super witzig. Und ich finde, dieses Ruhrpott-Ding, das ist tatsächlich so ein bisschen 90s. Aber das ist halt auch eine ziemlich trashige Figur. Man kann es übrigens auch als herablassend bezeichnen, weil es ist eine arbeitende Frau, die ein Unternehmen führt. Und sie wird uns hier so ein bisschen als Tölpel dargestellt.
Total, ja.
Möchte ich auch auf jeden Fall so sagen. Aber ich finde, dass das Cordula Scharpmann extrem toll macht, weil die Figur in ganz wenigen Momenten schon erzählt ist und klar definiert ist. Das ist die Kunst auch so von diesen Blind-Date-Sachen,
Ja.
Die, ne, wenn Anke Engelke ein
Taxi nach
Taxifahrerin
Schweinau,
ist,
ja, es ist sofort klar.
genau, dann weißt du, was für eine Rolle das ist. Und so ähnlich funktioniert das hier. Und ich finde das aber so, diese Sprüche von ihr, die landen ja nicht. Das versackt ja alles so ins Leere. Sie ist ja nicht die Tom Gerhardt-Figur, die nach Malle kommt und sagt, ne, hier, was hat er immer gesagt? Ihr wisst schon, diese Ballermann-Witze, Humorsachen
Ja,
und so.
ja.
Und das versagt hier alles
Sie
so.
Will gar nicht da sein,
und ich
ja?
Find,
sie,
genau,
sie
und ich,
will,
genau,
sie
will
ihre
ja so
Trinkhalle,
abreisen
ne?
und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl fast, dass das so eine Meta-Humor-Ebene ist. Also ich lache ja auch nicht über ihre Sprüche. Ich lache halt über die Darstellung von Frau Stratmann
Ja.
und so. Und das finde ich tatsächlich ist total ähnlich auch so ein bisschen zu dem, wie in den 90ern das war. Wenn eben auch so diese, also diese in feinen Nuancen nervigen Figuren gezeigt werden, mit ihren
Ja.
doofen Sprüchen. Ich finde das eigentlich
Ja, klar.
ziemlich Hand
Also
in Hand
ich
gehend.
glaube, wir sind uns ja einig auch. Also ich finde das mit Anne auch gut. Julian, du hattest gesagt, die Figur an sich ist, glaube ich, auch gut, aber du hast da verschenktes Potenzial irgendwie gesehen, ne? Dass man es mehr
Ja,
ausbauen
ja.
könnte. Ich finde halt, Anne ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, was ich gerne mehr in der Serie gesehen hätte und wo die Serie für mich falsch abgebogen ist, weil Club Las Piranhas war, wie gesagt, für mich eine Satire mit einem Ensemble-Cast. Also da gab es ja eben nicht nur, jetzt sage ich mal, die Schadlettskis, sondern dann gab es noch die Hertha, dann gab es noch die Margot, den Kurt und so weiter. Da gab es ja ein ganzes Ensemble, was in der Interaktion ja diesen ganzen Humor und diese ganzen Sprüche letztendlich ausgemacht hat. Und jetzt haben wir eigentlich dieses Ensemble überhaupt nicht mehr. Also Anne steht noch so ein bisschen dafür,
Ja,
aber wir haben sonst,
Standfolge
ja, es gibt aber auch nur
1.
4 Folgen und ich habe
Stimmt, aber wir
anderthalb
wissen
gesehen,
auch,
da
das wird
kommt
in
auch
der
nicht mehr
zweiten
viel.
Folge nicht besser.
Nee,
Wir wissen auch,
nee,
dass
nee.
Rick Cavanian mitspielen wird und da kommen
Ja.
ja noch Leute hinzu. Und natürlich werden die aus dem Bus gestiegen sind in der ersten Folge, noch eine Rolle spielen. Wie tief und wie lässig das ist und so. Ich meine, ich gebe ja zu, aber wir haben diesen Film auch einfach verdammt nochmal 33 Mal oder meinetwegen Julian dreimal geguckt. Das kann natürlich sein. Aber zum Beispiel, wann ist uns aufgefallen, dass es dort ein Mädchen gibt im Originalfilm, die mit Eltern anreist und die einfach zwischendurch verloren gehen? Das ist ja eine ganze Nebenplottgeschichte, die uns ja so ganz leicht nebenbei erzählt wird. Irgendwann wird das Mädchen gefragt, wo sind denn deine Eltern? Und sie zuckt nur die Schultern und die sind dann einfach irgendwo verschütt gegangen. Und deswegen, jetzt sehen wir nur irgendwelche Knallchargen oder irgendwelche skurrilen Figuren mit Schnurrbärten, die aus dem Bus steigen. Aber ich traue der Sache schon zu, dass das auch noch Figuren werden. Und wenn sie eben nur so ganz nebenbei erzählt werden.
Ja,
Ich
ich
traue
hoffe,
das diesem
ich hoffe.
Format nicht. Ich traue das diesem Format nicht zu, weil ich sehe, wie sich dieses Format viel zu sehr damit beschäftigt, wie Edwin sich hinter irgendwelchen Palmen versteckt,
Ja.
um irgendwelche Intrigen zu
Okay.
spinnen. Weil ich sehe, wie Judy Winter als besoffener Geist erscheint in dieser Bar und ihrem Sohn die Ehe ausreden will. Ja, weil sich dieser Film ständig mit diesem Unsinn aufhält.
Okay, also es gibt so eine leichte, ja, ich würde es ja schon fast Spionagegeschichte erzählen oder
Ja.
zumindest so einem, ja, so eine Überhandlung, die finde ich tatsächlich auch jetzt aktuell schwierig. Ich finde auch, gebe ich zu, den Cliffhanger in Folge 1 völlig bescheuert. Also es ist halt so, es gibt einen ganz kleinen Cliffhanger, dass Edwin auf die grandiose Idee kommt, quasi für seinen Sohn eine neue Frau zu finden. Und auf was kommt natürlich so eine abgefuckte Person? Ah, da kaufe ich mir einen. Und er geht halt ins Rotlichtmilieu auf Mauritius. Und das habe ich gar nicht verstanden. Er geht halt erst in so einem, ja, halt was ist das? Ist es ein Trans-Milieu irgendwie? Und fragt dann, sind denn hier auch nur Frauen? Und dann dreht er die Karte um und stellt fest, er ist in die falsche Richtung gegangen. Könnt ihr mir das kurz erklären, wo da der Witz war?
Nee. Ich glaube, das war der Witz.
Ah, okay.
Also ich glaube, das war der Witz, ja.
Ah ja, okay. Nee, das ist ein Scheißwitz. Und dann wird er später noch eine Sexarbeiterin ansprechen, die sich als Polizistin herausstellt und ihn festnimmt. Und das ist der Cliffhanger der ersten Folge. Was ich nicht geglückt finde, weil in Club Las Piranhas ging es nie darum, dass wir Edwin im Rotlichtmilieu sehen oder erleben, wie Edwin irgendwie einen höheren Plan verfolgt oder ein bisschen der düstere Edwin ist, sondern Club Las Piranhas, ein Cliffhanger, die letzte Szene muss bitte am Strand stattfinden oder in einer Hotelanlage und mit Urlaubern und so weiter. Das war so, es hatte so was unangenehm Crimiges, also das war ein ganz seltsames Bild. Ich glaube, dass die zweite Folge direkt aber schon diese Situation wieder auflöst und dann hat sich das erledigt. Also ich fand den Cliffhanger einfach wahnsinnig unnötig. Nicht elegant geschrieben, das gebe ich total zu. Würde zudem auch gerne noch so ein paar handwerkliche Mängel erwähnen wollen. Bin überhaupt kein Filmtechnik-Freak. Ich habe nichts, keine Ahnung von Ton, von Belichtung und von irgendwelchen Kameras und whatever. Trotzdem sind super viele Szenen nachsynchronisiert. Das macht mich ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, ob ich das auch gewandt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass
ja, jetzt, wo du sagst.
Ja, das, wie heißt sie? Loli oder so? Die geliebt, also die Verlobte von Björn, ist eine asiatische Schauspielerin. Ich glaube, dass sie komplett synchronisiert ist, was ich tatsächlich ein bisschen fragwürdig finde. Also zumindest in der ersten Folge. Die ganzen Szenen, wenn sie aus dem Bus rauskommen, sind alle synchronisiert. Und es hört sich hölzern an und man sieht es. Und irgendwie gab es ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, ob es am Wetter lag oder es war zu windig. I don't know. Fühlt sich nicht authentisch, fühlt sich sehr steif an irgendwie. Das ist dann der Moment, wo ich dann denke, ah, deutsche Produktionen können dann doch echt einfach auch oft ein Abturner sein, weil mich sowas dann irgendwie fuchsig macht.
Das hatte ich bei der Kameraführung oft oder bei so, ja, bei so Zoom auf, sag ich jetzt mal, auf ein Gesicht oder sowas, wo du denkst, das kann jetzt nur Satire sein, aber ich glaube halt noch nicht mal, dass es dann Satire war, weil ich dem ganzen Ding nicht so viel zutraue, also ja.
Ja.
Ja, so wie du sagst, das ist irgendwie manchmal schwer zu erkennen.
Ja, also die Tonprobleme waren auf jeden Fall keine Satire, das war irgendwann, ja, wollte man, ja, glaube ich, versuchen, ja, was zu kaschieren. Was sagt ihr denn zu der Performance von Andrea Sawatzki? Und quasi, also so ein bisschen hat sie ja so ein bisschen, finde ich, dann die Uschi Blum gegeben, als Schlagersängerin, die ja die Geschäftspartnerin von Edwin ist und sie lässt ihn fallen zu Beginn. Sie wird wahrscheinlich später auch nochmal auftauchen, weil ich glaube, sonst hätte man nicht Andrea Sawatzki unbedingt genommen. Hat euch das unterhalten? Ich fand, das war so ein typisches, es hätte auch ein Sketch sein können von Darüber lacht die Welt. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, dieses Universum dahinter, das ist sehr typisch H.P. Kerkeling.
Ja, das hat mir auch noch gut gefallen und das hatte so ein bisschen, weil es diesen satirischen Charme hatte, hatte das ein bisschen was von dem alten Feeling von Club Las Piranhas und ich finde, das passte auch gut vom Charakter Edwin noch. Also das hat für mich noch alles sehr, sehr viel Sinn ergeben und ja.
Ja, das war natürlich, ich glaube, der Popo von Paloma, das passt natürlich wie der Arsch auf den Eimer auf so eine Figur. Ich habe mich ein bisschen gefragt, was er soll, weil wir wollen ja in den Club Las Piranhas, aber es war schon sinnig, weil was macht Edwin in Deutschland, wenn er sozusagen Ägypten oder Tunesien den Rücken kehrt und halbwegs selbstbestimmt leben kann? Ja, dann ist er so Schlagerpromoter und hält da die alten Platten hoch und hofft, dass irgendwie der 79-jährige Lustkreis dafür noch 13,99 ausgibt. Also das war schon in sich sinnig. Ich finde, Popo von Paloma war jetzt nicht unbedingt die beste Nummer, die man daraus hätte machen können. Also, ja, aber man wusste, wo das hingeht und es hatte zumindest diesen satirischen Geist.
Und man hat schon, finde ich, auch gemerkt, dass sie schon versucht haben, hier so eine neue Piranha-Language, sag ich mal, zu etablieren mit diesen Schnörkelchen. Erinnert ihr euch? Dass sie das zweimal sagt, so dieses so.
Stimmt.
Na, mein Schnörkelchen und so. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Versuch auf dieses. Wir werden ja auch später Edwin hören, wie er Anne anspricht als Einzelschicksal. Was ich ja sehr süß fand, weil so hat er ja immer, wen nochmal genannt? Frau Schatletzky?
Margot.
Ja.
Hildegard Krekel.
Ach, Hildegard Krekel, genau, die war das. Ja. Margot. Margot, schläfst du schon? Ja.
Also, was man zugutehalten muss, wie formuliere ich das? Ich glaube, wenn ich damals Club Las Piranhas zum ersten Mal gesehen hätte im Fernsehen, in der ARD, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, was für ein Scheiß, was für ein Blödsinn, was für abgehalfterte Gags, weil sich meiner Meinung nach dieses Ding nicht so sofort erschließt, aus dieser Oberflächlichkeit heraus. Und das hat ja nicht ohne Grund über die Jahre erst so ein Cult-Following bekommen. Und dann muss man sich fragen, ist das jetzt bei dieser Serie auch so? Also hat die vielleicht doch einige gute Sachen, die ich halt jetzt irgendwie direkt nicht erkenne. Ich habe halt den ganzen Film im Hintergrund und wenn ich es jetzt mehrmals gucke, vielleicht kommt dann wieder sowas Kultiges auf. Also ich habe zum Beispiel in der zweiten Folge versucht, mal hinzuhören, ob die so diese typischen Club Las Piranhas-Sätze auch eventuell mal mit eingebaut haben und davon ist schon so ein bisschen da, was theoretisch kultig werden könnte irgendwann mal, aber es wirkt halt beim ersten Mal sehen auf mich einfach nur platt, um mal Kerkeling selbst zu zitieren und ich weiß nicht, ob das diesmal aufgeht.
Ich möchte natürlich auch immer den Film wahnsinnig verteidigen und auch im Gegenzug, also zur Serie ist er natürlich deutlich stärker, denn was ja diese Satire schon sehr, sehr gut macht, ist, in gewisser Weise nimmt sie ja die Nöte der Urlauber total ernst. Es gibt diesen Moment, als ich das letzte Mal, glaube ich, Club Las Piranhas noch in Familie gesehen habe, diesen Moment, und ich finde, Hertha ist dafür ein ganz toller Charakter. Weil Hertha wird uns eingeführt als ich bin die Hertha und sie freut sich über alles und ist ganz doll dabei und ist noch richtig engagiert beim Morgenritual, ne? Lecker, lecker, macht sie mit und so und irgendwann kippt selbst bei Hertha das.
Hertha, ja.
Und dann steht sie mit Karl-Heinz und guckt übers Wasser aufs andere Ufer und sagt sowas wie, man könnte ja auch schwimmen, ne? Und dann kommen so diese Fluchtgedanken in ihr hervor. Und dann kommt auch noch der Spruch, in Osten hatten wir ja Fluchthelfer, ne? Aber wie sollen wir die bezahlen mit unseren Piranha-Talern?
Ja.
Und da kam, als ich das damals gesehen habe, mir der Gedanke, man könnte das natürlich auch so ein bisschen sehr, sehr lustig als Serie erzählen, in so einem Lost-Charakter. Ne? Wir müssen es von der Insel schaffen. Wie kommen wir von dieser Insel runter? Und da habe ich schon so ein gewisses Serienpotenzial damals auch gesehen.
Ja. Ja, leider hat davon zum Beispiel ist überhaupt nichts rüber gerettet worden in die Serie. Also dieses Abgehalfterte, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das siehst du hier nicht. Das ist quasi der perfekte Club, in dem auch alles super läuft. So an der Figur Ende kann man es da vielleicht auch nochmal festmachen. Die hat ja so einen neurotischen Putzzwang und fängt an, in ihrem eigenen Hotelzimmer zu putzen. Und dann sagt aber Edwin irgendwann, Enne, du brauchst da nicht putzen, das ist ein Hotel, hier kommt jemand zum Putzen. Und das wäre ideale Steilvorlage gewesen, wenn wir jetzt ein abgehalftertes Hotel gehabt hätten, dass irgendwie ein Witz draus gemacht wird, dass halt nicht genug geputzt wird oder so von den Hotelleuten. Oder da ist Staub
oder sowas. Dass einfach nur jemand vorbeiliegt und irgendwie sagt, wie, putzen? Wieso? Letzte Woche schon gemacht oder irgendwie sowas.
Ja, genau, ne? Richtig. Ja. Ja, genau.
Ich überlege oder, natürlich gleich, sorry.
Nee, dass ihr dann irgendwie einen Lappen in die Hand gedrückt wird und dann irgendwie gesagt, putz selber oder sowas. Ne?
Ja. Also, das stimmt natürlich. Wenn wir uns erinnern, dass die damals halt einfach nur dieses Klo abmontiert bekommen haben und einen Eimer daneben gestellt bekommen haben oder dieses Licht, drück doch mal einer auf Licht.
Ja, genau.
Und so. Ja. Und da habe ich ja direkt die Überlegung, ob es vielleicht eine Vorgabe von RTL war, dass man es eben doch ein bisschen als Urlaubsparadies macht, weil, jetzt weiß ich nicht ganz, woher die Interessen sein sollten, aber alles, was ich weiß, ist, dass man ja in Portfolio-Sendungen hat wie Bachelor in Paradise und Love Island und so weiter. Und ob das so ein bisschen die Idee dahinter war, nee, das Haus muss schon schön sein. Die Leute sollen schon Bock drauf haben. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, oder ob klar.
RTL irgendwie so in so einer Urlaubs-Travel, weiß ich nicht, Behörde irgendwie mit drin ist oder irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine? So, dass das so eine, weil ja. tatsächlich ist ja auch da.
Man will nichts Abstoßendes zeigen.
Der, also nichts, der Witz ist ja schon, es heißt ja Club Las Piranhas, es soll ja quasi scheiße sein. Also das ist ja der Witz hinter des Filmtitels und dahinter. Und eigentlich ist es ja wirklich ein ansehnliches, schönes Resort, zumindest jetzt. Ne?
Leider, ja.
Genau.
Ja, das war es damals ja nicht. Das damit, war ja eher so eine Art Hochsicherheit.
Damit ergibt es ja, Dings, genau. Ja. Wir haben ja da noch die Glasflaschen, die Scherben auf der Mauer gesehen, damit man nicht rüberkommt. Ja. Ne? Und die Küche war zu. Und das blaue Team bitte jetzt fertig frühstücken. Die rote Gruppe ist dran. Ja, das ist tatsächlich ein großer Manko, genau. Würde ich auch sagen. Ja. Und jetzt bin ich ein bisschen echt am Überlegen, woran das jetzt liegt. Weil da, und das ist wirklich echt ein Plothole, ehrlich gesagt, ergibt der Name Club des Piranhas überhaupt keinen Sinn mehr. Ja.
Nee, stimmt schon, ja.
Trotzdem bleibe ich dabei, dass ich finde, dass es wirklich schon mitunter noch unsere Hauptfiguren echt originell sind und sehr, sehr abgefuckte Typen. Und eigentlich ist das ja was man so in deutschen Serien wenig sieht. Klar, wir haben Jerks. Eventuell gibt es sowas bei der Glashäufer Umlauf Flughafenserie, die ich nicht gesehen habe, wie man ja gerade merkt, oder so. Aber sonst ist das ja eigentlich ein Terrain, was ja Leute nicht so gerne bespielen wollen im Serienbereich, ne? Und insofern finde ich tatsächlich das eigentlich eine ziemlich gelungene, eine wirklich gute, immer noch irgendwie ja, sehr zynische Serie einfach. Ja.
Ja, ich werde auf jeden Fall alle vier Folgen mir anschauen und hab aber große Bedenken, dass sich da meine Meinung nochmal ändert. Also es ist auch nicht so, als könnte ich es gar nicht angucken, aber bin schon ein bisschen enttäuscht einfach.
Ich bin auch nicht sicher, ob jede Folge 47 Minuten oder 45 Minuten lang sein muss. Ich finde, eine halbe Stunde hätte es ja auch getan.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin irgendwie mit Judy Winter schon sehr früh ausgestiegen und das war's für mich in dem Hotel.
Ja.
Tja, Einzelschicksal.
Ja.
Tja.
Ja, also wer hätte das gedacht, dass ich mal eine Serie von RTL Plus feiere? Also ich nicht, ein anderer hat noch nie drüber nachgedacht, also ich hätte es nicht gedacht. Ja.
Naja.
So, was haben wir denn noch in der nächsten
Folge? Oh, das wäre doch was, oder? Fanny Janni im Club Las Piranhas Ferienradio. Oh, ja.
Als Animateur.
Als Animateur. Ja, richtig. Du wärst eigentlich, der Edwin vor 30 Jahren heute.
Ja.
Fanny Janni, das würde der auf jeden Fall machen.
Aber im Robert Weckelshausen-Kosmos müssen wir auf jeden Fall auch nochmal mit Fanny Janni was anstellen. Also die Figur, die hat auch noch großes Potenzial, glaube ich.
Naja, Stand jetzt ist sie ja erstmal im Dschungelcamp, ne?
Richtig, aber das ist ja schon Aufstieg.
Stimmt. Na, mal gucken, wie es damit weitergeht. Wir werden euch da auch vielleicht irgendwann
nochmal... Für Fanny Janni ist das der Ritterschlag.
Ja. Wir werden euch da auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden halten. Vielleicht ist er auch nur Ersatzkandidat. Gibt's ja auch immer in jeder Staffel.
Ja.
Aber
Hat es aber in dieser Staffel nicht der Ersatzkandidat am Ende noch gewonnen?
Also, in der aktuellen Dschungelcamp-Staffel, wer war dann nochmal die Gewinnerin? Das war eine etwas ältere Frau, die ich aber auch sehr mochte. Anyways, ich sag mal, danke für diese sehr ansprechende und schöne Gesprächsrunde. Ich muss sagen, gefällt mir gut, nachdem wir ja in den letzten Monaten durchaus mal Serien besprochen haben, wo wir irgendwie alle so ein bisschen so einen Eindruck eines Lacklusters hatten, finde ich das eigentlich ganz schön, dass zumindest jetzt erst kürzlich, als wir über Frasier geredet haben, noch wir ein schönes Fazit ziehen konnten. Und jetzt immerhin fand ich die Serie jetzt sehr gut und Jan, schaut mal weiter. Gut, Julian.
Ja.
Ja.
Ja, sorry.
Bereitet sich auf seine innere persische Nacht vor und verabschiedet sich.
Belgische Nacht. Wir wissen, was aus der persischen Nacht geworden ist, nämlich nicht das, was man sich da ausgedacht hatte. Ja.
Naja. Wir reden da privat nochmal drüber, wie es mir dann nach drei weiteren Folgen noch gefallen hat.
Ja.
Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören und für euch, bei euch fürs Mitmachen so rum. Ach, hinten raus die Moderation verkackt, ne? Habt ihr...
Das ist immer schwierig, finde ich auch. Habe ich auch gehangen letztens, ja.
Ach so, okay.
Aber gut, Simone ist auch alleine nach Deutschland zurückgekommen, ne? Damals.
Ach, Simone hieß sie.
Schadlecki. Ja.
Nee, Schadlecki nicht, das war Olli.
Schadlecki war Olli, richtig, ja. Simone, ja. Aber ich frage mich immer noch, was aus Heinz und Gisela Adamek aus Gelsenkirchen geworden ist.
Sind das nicht die in Kenia? In
Uganda naja, sind? Versicherungsbetrug. Das ist vielleicht, deswegen gucke ich die Serie noch weiter. Wenn da keine Antwort geliefert wird, dann bin ich endgültig enttäuscht.
Dankeschön.
Ciao.
Bye.
Cooper's Coffee.
Excuse me. A damn fine cup of coffee.